Jesus Christus spricht: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Die Gnade und der Friede des auferstandenen Herrn sei mit euch allen. Amen. Hört Gottes heiliges Wort aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther, Kapitel 15, die Verse 12 bis 20. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Lasst uns beten. Herr, wir bitten dich, segne dein Wort an unseren Herzen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, was antworten wir, wenn andere Menschen uns auf unseren Glauben ansprechen? Vielleicht gerade jetzt in der Osterzeit, glaubt ihr wirklich daran, dass Menschen wieder auferstehen? In einer Umfrage sagen nur noch etwa 26% aller Deutschen, dass sie überhaupt an ein Leben nach dem Tod glauben und noch viel weniger glauben an eine leibliche Auferstehung. Man muss zugeben, es widerspricht ja auch allen menschlichen Erfahrungswerten. Wenn einer erst einmal tot ist und in seinem Sarg und Grab liegt, dann steht der nicht wieder auf, so sehr ich mir das auch wünschen mag. Schon die Korinther damals hatten Probleme mit dieser Botschaft von der Auferstehung der Toten. Es gab Glieder in der korinthischen Gemeinde, die sagten, es gibt keine Auferstehung der Toten. Nun brauchen wir nicht abfällig auf die Korinther zu blicken, nach dem Motto, naja, das kann uns nicht passieren, das war vielleicht damals ein Problem, aber heute nicht mehr. Mir ist es bei Gemeindebesuchen so gegangen, dass Leute mir gesagt haben, dass mit dem Tod doch sowieso alles aus ist. Eine Auferstehung, ein Leben nach dem Tod, das gibt es nicht. Was denken und glauben wir? Was feiern wir heute eigentlich zu Ostern? Paulus zeigt uns in unserem Predigttext, Ostern und Karfreitag hängen untrennbar zusammen. Christlicher Glaube ist immer Osterglaube, ist Auferstehungsglaube oder erst gar kein Glaube. Das ist das Zentrum, die Mitte unseres Glaubens. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, der Erstling unter denen, die entschlafen sind. Wir haben es vorhin gemeinsam bekannt, die Auferstehung des Leibes und das ewige Leben. Und deswegen wollen wir heute über unseren Predigttext schreiben, mit Ostern steht oder fällt alles. Mit Ostern steht und fällt unsere Botschaft, unser Glaube und unsere Hoffnung. Paulus schreibt, wenn Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Der Apostel Paulus kann nur staunen über das, was da in der Gemeinde in Korinth los ist. In den ersten Versen des 15. Kapitels im ersten Brief an die Korinther, da hat er ihnen eine lange Liste von Zeugen aufgezählt, die die leibliche Auferstehung bezeugen können. Als er bei ihnen war und ihnen diese Botschaft verkündigt hat, da haben sie ihm alle geglaubt und sie im Glauben angenommen. Christus, der Auferstandene, Gekreuzigte, war auch für sie Grundlage von Glauben, Botschaft und Hoffnung. Die Zusammenfassung dieser Predigt, der gekreuzigte Christus, der von den Toten auferstanden ist, die haben sie alle unterschrieben, indem sie sich haben taufen lassen, indem sie zu dieser Gemeinde dazugekommen sind. Wenn sie nun diese Predigt geglaubt haben, wie können dann jetzt einige in der Gemeinde sagen, und es sieht ganz so aus, als wurden das immer mehr, dass es keine Auferstehung der Toten gibt. Wie ist das möglich? Nun, sie waren offensichtlich der Meinung, dass ein Mensch wieder lebendig wird. Das ist nicht möglich. Sie leugnen die Auferstehung der Menschen im Allgemeinen und bringen das nicht mit Christus in ihrem Glauben in Verbindung. Sie sagen, Christus ist zwar leiblich auferstanden, das glauben wir, das wollen wir auch gar nicht leugnen, aber das gilt nicht für uns. Paulus zeigt nun, das eine lässt sich nicht vom anderen trennen. Denn wenn die menschlichen Toten nicht auferstehen können, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Das schienen die Korinther übersehen zu haben. Christus ist am Kreuz gestorben. Und die Korinther damals wussten ganz genau, wer einmal am Kreuz gestorben ist, der kann das nicht überleben. Das ist eine todsichere Hinrichtungsart. Jesus wurde wie jeder andere Mensch auch begraben. Und was ist die Folge, wenn wir nicht daran glauben, sagt Paulus? Denkt einmal logisch weiter. Was passiert, wenn Menschen nicht auferstehen? Dann ist auch Christus immer noch tot und liegt irgendwo in einem Grab. Daraus folgt dann aber, ist Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. Das heißt, die Botschaft der christlichen Kirche wäre eine leere Botschaft. Wir würden nur hohle Phrasen dreschen. Die ganze Botschaft der christlichen Kirche ruht ja letztlich auf Ostern. Ostern, das ist der krönende Abschluss des Erlösungswerkes. Hier zeigt sich, dass Gott der Vater das Opfer seines Sohnes, der zu Weihnachten Mensch geworden ist, angenommen hat. Hier zeigt sich aber auch, Christus hat auch die letzten Feinde überwunden, Sünde und Tod und Teufel. Auch diese, unsere mächtigsten Gegner, konnten ihn nicht im Grab halten. Und daran hängt alles, was wir als Christen Sonntag für Sonntag hören. Daran hängt die Botschaft, der wir vertrauen und die wir weitersagen dürfen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Dieser Ostergruß der christlichen Kirche zeigt, dass unsere Botschaft eben nicht vergeblich ist. Da gibt es zunächst einmal eine lange Liste von Zeugen, die wir befragen können. Petrus, Johannes, Maria Magdalena und wie sie alle heißen. Sie stehen dafür ein, dass Jesus wirklich lebendig ist, obwohl er tot war. Und wir haben es ja heute im Evangelium von den Emmaus-Jüngern wieder gehört, wie schwer sich schon diese ersten Zeugen der Auferstehung damit getan haben, zu glauben, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Den Männern fiel es leichter, den Frauen geistige Verwirrung zuzuschreiben, als zu glauben, dass Christus auferstanden ist. Weil wir aber diese Augenzeugen haben, deswegen steht unser Glaube auf einer sicheren Grundlage. Und weil der Glaube an den auferstandenen Heiland auf sicherer Grundlage steht, steht es auch die Botschaft von unserer Erlösung. Wir vertrauen eben nicht auf leere Versprechungen. Hinter Gottes Wort steht die Wirklichkeit, steht seine Gnade, Barmherzigkeit, Liebe und Allmacht, die sich zu Ostern in der Auferweckung seines Sohnes zeigt. Ja, mit Ostern steht oder fällt alles. Nicht nur unsere Botschaft, sondern auch unser Glaube. Ist Christus nicht auferstanden, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden. Das trifft also nicht nur auf unsere Botschaft, sondern auch auf unseren Glauben zu. Unser Vertrauen auf Gottes Wort. Der Glaube ruht auf der Predigt. Die zwei gehören untrennbar zusammen. Predigt will immer Glauben hervorbringen und da, wo sie Glauben hervorgebracht hat, erhalten und stärken. Paulus schreibt die bekannten Worte an die Römer, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Wenn die Apostel also wider besseres Wissen eine Auferstehung gepredigt hätten, die gar nicht stattgefunden hat, dann wären sie falsche Zeugen. Und Paulus sagt, ja, ich bin Zeuge, aber ich predige doch nicht meine eigenen Gedanken. Ich predige doch nicht das, was ich gern hätte, sondern das, was ich von Gott, von Jesus, dem Auferstandenen, selbst gehört habe. Ansonsten wären wir nichts weiter als Lügner, Betrüger und Verführer. Wir würden Lügen über Gott bereiten. Wir würden falsche Hoffnungen wecken. Paulus schreibt, wir würden falsche Zeugen Gottes befunden werden, weil wir gegen Gott bezeugen, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist Christus nicht auferstanden, so ist auch euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Paulus macht den Korinthern ganz klar, wie schlimm die Sache ist, was sie ihm hier eigentlich unterstellen. Sie unterstellen dem Apostel Gottes, dass er Gott Worte in den Mund legt, die der niemals gesagt hat. Und dann wäre der ganze christliche Glaube ein einziger Betrug. Er wäre leer, er hätte kein Fundament und er würde auch überhaupt nichts nützen. Er brächte keinen Nutzen, er hätte keine Vorteile. Wir vertrauen auf eine Lüge. Am Ende kommt nichts als heiße Luft dabei heraus. Und wir würden kläglich scheitern. Doch nun glauben wir an einen Heiland, der nicht nur für uns gestorben, sondern auch für uns auferstanden ist. Deshalb hat er uns ja von unseren Sünden befreit. Denn wenn es keine Auferstehung gibt, dann gibt es auch keine Erlösung von der Sünde. Doch nun haben wir die Versöhnung mit Gott. Wir sind im Glauben an den gekreuzigten und auferstandenen Herrn vor Gott gerecht. Weil Christus lebt, leben wir auch hier geistlich und dort ewig. Weil unser Bürger Jesus Christus frei ist, dürfen wir ganz gewiss sein, dass unsere Schuld, deine und meine, vor Gott bezahlt worden ist. Wir vertrauen nicht vergeblich darauf, auf diesen Schuldendienst Gottes. Die Auferstehung ist der Beweis dafür, dass sein Opfer ausreichend war, dass es als solches von Gott angenommen wurde. Seine Auferstehung macht uns vor Gott gerecht. Das macht Paulus im Römerbrief deutlich, wo er schreibt, Christus ist um unserer Sünde willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Verwerfen wir aber die Auferstehung, dann verwerfen wir auch die Gültigkeit seines Opfers. Dann ist Jesus ganz umsonst am Kreuz auf Golgatha gestorben und unser Glaube ist genauso vergeblich. Denn ein toter Christus konnte uns nicht erlösen. Doch nun dürfen wir mit Paulus und der ganzen Christenheit auf Erden bekennen, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Mit Ostern steht und fällt alles. Unsere Botschaft, unser Glaube und unsere Hoffnung. Ist Christus aber nicht auferstanden, so seid ihr noch in euren Sünden, so sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Als Paulus kurz vor Ostern im Jahr 57 nach Christus etwa diese Worte aufgeschrieben hat, Da waren einige der Christen in Korinth, die ihn gehört und durch ihn zum Glauben gekommen sind, schon gestorben. Sie waren im Vertrauen auf den Herrn Christus eingeschlafen. Das ist ja die wunderbare Wortwahl der Heiligen Schrift für den Tod eines Christen. Wir schlummern im Sterben sanft ein, um vom auferstandenen Heiland am jüngsten Tag wieder aufgeweckt zu werden. So wie wir einen schlafenden Mitmenschen aufwecken, so leicht fällt es Jesus, uns am jüngsten Tag aus dem Grab herauszurufen. Das liegt in diesem wunderbaren Bild. Schon damit macht Paulus deutlich, wie absurd Zweifel an der Auferstehung der Toten sind. Denn das ist ja unsere Hoffnung, dass unser Tod seine Macht verloren hat, seinen Stachel, wie Paulus dann später in diesem Kapitel schreiben wird. Wir werden vom Tod genauso sicher aufstehen wie von einem erholsamen Nachtschlaf. Das ist die gewisse und fröhliche Hoffnung jedes Christen. Am letzten Tag stehen wir vom Tod auf, so wie Jesus Christus es uns versprochen und wie er es uns vorgemacht hat. Denn ansonsten gäbe es nichts Schrecklicheres als den Tod eines Menschen und keinen schlimmeren Ort als einen Friedhof. Denn jeder, der dort liegt, wäre unwiederbringlich verloren. Auf dem Grab eines Gläubigen müsste dann stehen, verloren oder was dasselbe wäre, verdammt. Der Tod wäre ein riesiges, finsteres Loch, in das wir stürzen würden. Doch nun haben wir ein helles Licht, eine wunderbare Hoffnung. Christus ist auferstanden. Er ist der Erste, der aus dem Grab wiedergekommen ist. Wir werden mit allen Gläubigen, die schon entschlafen sind, nicht vergehen. Jesus sagt, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wir hoffen auf Christus. Unsere Hoffnung ist mit ihm, mit seiner Auferstehung verbunden. Sie gründet sich auf ihn, denn ihre Erfüllung hängt von seiner Person und seinem Werk ab. Wenn Christus nicht auferstanden ist, wenn er immer noch irgendwo in Palästina in einem Grab liegt, dann sind wir nichts weiter als Menschen, die in ihrem Leben auf eine Lüge hereingefallen sind, die Betrügern vertraut haben. Damit sind wir, so sagt es schon Paulus, bemitleidenswerter als alle anderen Menschen. Was hätte uns ein Leben als Christen dann genutzt? Der Kampf gegen die Sünde und Versuchung, all die Glaubensproben, wenn am Ende sowieso alles aus ist? Wir sehen also, mit Ostern steht und fällt alles. Und deswegen ist es ein so wunderbares, ein so fröhliches Fest. Denn wir hängen keiner falschen Hoffnung an, sondern dürfen die Gewissheit haben, nun aber ist Christus auferstanden. Das sagt Paulus ganz deutlich. Von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Das ist die große Ostertatsache, die schon bisher immer wieder angeklungen ist, nun aber noch einmal ganz deutlich gesagt wird. Christus wurde auferweckt von den Toten, und zwar als Erster. Also nicht so wie zum Beispiel die Tochter des Jairus oder der Sohn der Witwe von Nain oder auch wie Lazarus. Jesus wurde durch die Herrlichkeit Gottes auferweckt. Er wurde aufgenommen in die ewige Herrlichkeit. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung und wie die Heilige Schrift das sonst noch bezeichnet. Das Grab im Garten Josefs ist leer. Christus ist wahrhaftig auferstanden als unser Heiland und Erlöser, dessen Opfer vor Gott Bestand hat, dessen Werk mit ewigem Erfolg gekrönt ist. Und Paulus nutzt ja einen ganz eigenen Begriff dafür. Christus ist die Erstlingsgabe oder die Erstlingsfrucht. Es ist ein Bild, das direkt aus dem Alten Testament genommen ist. Paulus sieht eine große Ernte vor sich, von der die ersten Früchte schon eingebracht worden sind, die Gott als Dankopfer dargebracht werden. Aber damit ist die Ernte ja noch nicht zu Ende, sondern diese ersten Früchte sind nur der Beleg, die Garantie dafür, dass noch eine reiche Ernte folgen wird. Christus ist der Erste derer, die eingeschlafen sind und auch weiterhin schlafen. Paulus bezieht diese Worte auf alle, die in Jesus eingeschlafen sind. Ihr Schlaf ist wie der von Christus. Er wird mit einem herrlichen Erwachen enden. Die Erstlingsgaben sind die Eröffnung, der Auftakt der Ernte. Danach kommen viele weitere Früchte. Und diese Früchte, die sind wir. Denn wir sind durch den Glauben mit Christus verbunden, durch unsere Taufe nicht nur in seinen Tod hineingetauft, sondern auch in seine Auferstehung. Deswegen fällt und steht mit Ostern alles. Unsere Botschaft von dem auferstandenen Erlöser. Unser Glaube, der uns die Sünden vergibt und uns selig macht. Und die fröhliche gewisse Hoffnung auf unsere Auferstehung und auf die aller anderen Menschen, die im Glauben an Jesus Christus eingeschlafen sind. Amen. Und der Friede Gottes, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann, der bewahre eure Herzen und Gedanken im Glauben an Christus Jesus. Amen.